Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, bei dem Blick auf den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext war mein erster Gedanke: Das kannst du nicht predigen. Denn der Text aus Römer 6 handelt von der Taufe. Und über die Taufe können Christen sich wunderbar zerstreiten. Was also soll ich als Nicht-Theologe dazu sagen? Beim Bedenken des Textes aber kam ich ins Staunen über den Reichtum, den Paulus uns dort vor Augen malt und entfaltet. Und so möchte ich euch einladen zu hören, abseits all unserer Vorstellungen, die wir über die Taufe haben, hinzuhören auf Römer 6, die Verse 1 bis 11. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Und nun schenk uns, lieber Vater, dass wir hören und begreifen und tun, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte diesen sehr dichten Text unter drei Überschriften betrachten. Erstens, das uneingeschränkte Ja Gottes. Zweitens, das uneingeschränkte Nein Gottes. Und drittens, die uneingeschränkte Erneuerung. Das Erste, das uneingeschränkte Ja Gottes. Dieses Ja Gottes zu uns Menschen versteckt sich in einem einzigen Wort am Anfang des Abschnitts: Gnade. Dazu müssen wir zurückblicken. In den ersten Kapiteln des Römerbriefes macht Paulus eine Bestandsaufnahme. Er beschreibt den Menschen als in sich zerrissen und widersprüchlich. Einerseits hat der Mensch eine Ahnung von der Ewigkeit und der Herrlichkeit Gottes. Andererseits aber kann er sein Herz für die Wahrheit Gottes verschließen und die Gotteserkenntnis verachten. Sein Gewissen weist ihn auf das Gute hin. Und doch handelt er, zumindest manchmal, bewusst ungerecht. Er erkennt und verurteilt das Böse im Gegenüber, und ist doch zugleich blind für das eigene böse Tun und Sein oder rechtfertigt es sogar. Und diese Widersprüchlichkeit steckt in jedem von uns. Wir spenden dem Obdachlosen eine warme Mahlzeit und lästern im nächsten Moment über unseren Nachbarn. Jeder von uns kann in einer Sekunde zur nächsten vom höchsten Gipfel der Selbstlosigkeit in den tiefsten Abgrund der Gemeinheit und Bosheit fallen. Keiner von uns ist davor sicher. Und das fasst Paulus in den ersten Kapiteln des Römerbriefes zusammen in die Worte: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Gott aber ist fest entschlossen, uns teilzugeben an der Gemeinschaft mit ihm und an seiner Herrlichkeit. Und darum sucht und schafft er einen Weg, uns in uns selbst verkrümmte Menschen aus dieser Zerrissenheit herauszuführen. Und dabei geht Gott aufs Ganze und wählt den Weg der Gnade. Nicht so, dass er beide Augen zudrückt und alles und jeden durchwinkt, egal ob Adolf Hitler oder Mutter Teresa oder irgendwo dazwischen dich und mich. So nach dem Motto: Ist alles nicht so schlimm. Im Gegenteil, es ist noch viel schlimmer mit uns selbst, als wir denken. Und die Gnade Gottes ist eine teure Gnade, die ihn das Teuerste kostet, was er zu bieten hat. Sie kostet ihn das Leben seines geliebten Sohnes. Gott meint es ernst mit seiner Gnade, todernst. Und darum spricht Paulus in diesem Abschnitt auch 13 Mal von Tod oder Sterben. Jesus ist nicht gekommen, um die vermeintlich Guten noch besser zu machen, sondern er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, schreibt Paulus in Kapitel 5. Und Gottes uneingeschränktes Ja zu uns Menschen geht sogar so weit, dass wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Kapitel 5, Vers 10. Der Theologe Adolf Schlatter schreibt dazu: Die Gnade folgt uns in die Tiefen, in alle Tiefen unseres Falls. Und sie steigt, je tiefer wir sinken, desto tiefer zu uns herab. Mehr Gnade geht nicht. Und diese Gnade gilt uneingeschränkt allen Menschen. Gott hat in seiner Gnade alles getan, dass Versöhnung möglich wird. Das Einzige, was wir tun können, ist, dies anzunehmen. Wir werden, so schreibt Paulus, gerecht, das heißt, unsere Beziehung zu Gott wird heil, ohne Verdienst, aus seiner Gnade, durch die Erlösung in Jesus. Kapitel 3 des Römerbriefes. Und Jesus selbst sagt in Johannes 6, und das ist die Jahreslosung für dieses Jahr: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. All dies steckt in dem Wort Gnade. Wie können wir da noch an Gottes Ja zu uns zweifeln? Ich komme zum Zweiten. Das uneingeschränkte Nein Gottes. Damals wie heute gab und gibt es die Tendenz, die gute Nachricht von Jesus auf die annehmende Gnade und Liebe Gottes zu beschränken. Einige Gegner warfen Paulus sogar vor, die Christen leben nach dem Motto: Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Das schreibt er in Kapitel 3. Paulus wendet sich wiederholt gegen solches Denken in den Gemeinden. Und sein Amtsbruder Petrus warnt in 1. Petrus 2 die Gläubigen davor, die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit zu machen. Auf die Frage, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde, gibt es für Paulus nur ein entschiedenes: Das sei ferne. Wer zu Jesus gehört, sagt Paulus, der kann nicht mehr in der und für die Sünde leben wollen, weil die Sünde Nein sagt zu Gott und Gott Nein sagt zur Sünde. Und dabei meint Paulus mit Sünde nicht einen einzelnen versehentlichen Fehltritt, sondern er meint eine Macht, die uns versklavt, wenn wir uns auf sie einlassen. Die Wuppertaler Studienbibel erklärt dazu: Das Tun des Bösen verletzt nicht nur das eigene Gewissen, sondern es schafft Strukturen des Bösen, die uns knechten. Und darum widerspricht die Sünde dem Schöpfungswillen Gottes, der den Menschen zur Freiheit geschaffen hat. Und sie widerspricht dem Erlösungswillen Gottes, von dem Paulus in Galater 5 schreibt: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und das sehen wir in den Begegnungen Jesu mit Menschen. Niemals bleibt Jesus in diesen Begegnungen bei der Annahme des Sünders stehen, sondern er konfrontiert sein Gegenüber immer mit dessen Sünde und weist ihm so den Weg in die Freiheit. Wenn es in der Begegnung zwischen Jesus und dem reichen jungen Mann heißt, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb, so folgt darauf nicht ein: Ist schon okay, so wie du bist. Sondern Jesus geht an den Kern dessen, was diesen Mann fesselt, und sagt: Für dich gilt, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Und dann hast du Teil am Reich Gottes. Und in der Begegnung mit Zachäus sagt Jesus diesen Satz: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, erst nachdem Zachäus seine Schuld bekennt und Buße ankündigt. So uneingeschränkt wir in Jesus Gottes Ja zu uns Menschen zum Sünder erkennen, so uneingeschränkt sehen wir in ihm auch Gottes Nein zu allem, was den Menschen bindet und zerstört. Und das nennt die Bibel Sünde. Gottes Liebe deckt die Sünde nicht zu, sondern sie deckt sie schonungslos auf, weil nur dann wirklich Heil und Heilung möglich werden. Alles andere ist billige Gnade. Dietrich Bonhoeffer nennt diese billige Gnade den Todfeind der Kirche. Und er sagt über sie: Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, ohne Preis, ohne Kosten. Gnade als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. In dieser Kirche, sagt Bonhoeffer, findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Soweit Bonhoeffer. Solch eine Gnade aber kennt die Bibel nicht. Gottes uneingeschränktes Nein zur Sünde zeigt sich darin, dass Gott für die Sünde nur einen einzigen Platz kennt: das Kreuz Jesu Christi. Dort gehört sie hin. Teilhabe an der Gnade Gottes ist nur möglich, wenn wir Ja sagen dazu, dass, wie Paulus hier schreibt, unser alter Mensch mitgekreuzigt ist und wir der Sünde gestorben und für die Sünde tot sind. Dies, sagt Paulus nun, ist die Bedeutung der Taufe. Zur Zeit der ersten Christen erfolgte die Taufe in der Regel relativ nah, dicht nach dem Bekenntnis zu Jesus hin und sie wurde durch Untertauchen vollzogen. Und dabei unterschied sie sich von rituellen Waschungen im Judentum unter anderem dadurch, dass die Waschung vom Gläubigen selbst durchgeführt wurde, die Taufe aber an ihm vollzogen. In der Taufe ist der Gläubige nicht subjekt und aktiv, sondern objekt und passiv. Sie wird an ihm vollzogen. In der Taufe bekennt der Gläubige das völlige Einssein mit Jesus und das Ende all seiner eigenen Möglichkeiten. Deshalb verwendet Paulus hier in dem Text fünfmal im Griechischen die Silbe syn, was so viel bedeutet wie mit, zusammen mit. Und viermal steht dieses syn im Zusammenhang mit Jesu Tod. Wir sind, wenn wir in Jesus Christus hineingetauft sind, schreibt er, mit ihm eins gemacht in seinem Tod, mitgekreuzigt, mit Christus gestorben, mit ihm begraben. Der Deckel ist zu, damit auch kein Zweifel mehr daran bleibt. Damit, sagt Paulus, wird der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt. Das heißt, die von Gott losgelöste Existenz hat ein für alle Mal ein Ende, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und dabei spricht Paulus in juristischen Kategorien, wenn er sagt, wer gestorben ist, der ist freigesprochen. Der Anspruch, den die Sünde zu Recht auf uns hatte, indem wir uns in ihren Dienst gestellt hatten, und für dienen steht hier das Wort Sklavendienst, dieser Anspruch endet mit dem Tod Jesu und für uns, wenn wir eins werden mit Jesus. Was nicht funktionieren wird, ist, an der Sünde festzuhalten und zugleich die Freiheit in Christus erleben zu wollen. Affen hat man früher traditionell so gefangen, dass man in eine Kiste Nüsse tat und Löcher hineinschnitt, die klein genug waren, um die Hand des Affen hindurchzulassen und groß genug, dass er die mit Nüssen gefüllte Hand nicht zurückziehen konnte. Wenn er frei sein wollte, musste er loslassen. Auch wir müssen uns entscheiden. Wollen wir festhalten an der Sünde und so von ihr versklavt werden? Oder wollen wir die Freiheit in Jesus Christus? Beides zusammen geht nicht. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben, sagt Paulus. Und dann zeichnet er das Bild von der Taufe weiter. Und damit komme ich zum dritten Punkt, die uneingeschränkte Erneuerung. Entgegen aller irdischen Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit blieb Jesus nicht im Grab. Entgegen ihrer eigenen Erwartung fanden zuerst die Frauen und danach die Männer, die Jesus gefolgt waren, das Grab leer vor und begegneten Jesus dann als dem Auferstandenen. Dies berichten die Verfasser des Neuen Testamentes als historisches Geschehen. Und auf diesem geschichtlichen Ereignis fußt ihr Glaube, ihre Nachfolge und ihre Theologie. Nicht umgekehrt. Nicht ihr Glaube und ihr Wünschen und ihre Theologie hat sich die Auferstehung erdacht. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat ihr gesamtes Welt- und Glaubensgebäude verändert. Und besonders deutlich wird das bei Paulus, der mit aller Kraft die Gemeinde, die Christen verfolgt und ihre Botschaft bekämpft hat, bevor Jesus ihn vor Damaskus zu Fall bringt. Und dieser Moment wird für Paulus zur entscheidenden Lebenswende, zum Ausgangspunkt einer tiefgreifenden Erneuerung. Diese Wandlung fasst er in die Worte: Wenn wir mit ihm eins gemacht und gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Für diese Auferstehung steht das Auftauchen aus dem Wasser der Taufe. Und dieses Auftauchen ist kein Auftauchen in alte Zustände hinein, sondern dahin, dass, so schreibt Paulus, wir in einem neuen Leben wandeln. Der Schlüssel zu dieser Erneuerung ist die Lebensbeziehung mit Jesus. Und dafür steht das fünfte Mal, dass Paulus hier die Vorsilbe syn zusammen mit verwendet, nämlich, dass wir mit ihm, mit Jesus leben werden. Wir haben Teil an seiner Auferstehung. Und das ist nicht erst ein Trost auf Zukunft hin, auf die Zeit nach unserer irdischen Existenz. Es ist eine Erneuerung, die bereits im Hier und Jetzt beginnt und gilt. Jesus ist der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und im Einssein mit ihm nehmen wir teil an dieser Neuausrichtung auf Gott hin. Die Wuppertaler Studienbibel erklärt, durch diese göttlich geschenkte Zugehörigkeit zum Gekreuzigten sind wir legal ausgebürgert aus dem Reich der Sünde und versetzt in den Segens- und Machtbereich Christi. Und sie schreibt, eine andere Umlaufbahn um eine andere Sonne befreit uns zu einem alternativen Leben. Paulus formuliert das im 2. Korintherbrief so: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Doch Vorsicht, all dies machen nicht wir selbst. Es geschieht an und mit uns, aber nicht durch uns. So wie man sich nicht selbst kreuzigen kann, kann man sich auch nicht selbst auferwecken oder gar selbst erschaffen. Wir können die jenseitige Welt nicht mit den Mitteln des Diesseins gewinnen. Sei es durch Selbstkasteiung oder Selbsterneuerung. Sie wird uns geschenkt. Paulus fordert die Christen nun auf, auch entsprechend zu leben. Er sagt, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Das Wort dafür halten meint so viel wie damit rechnen. Das heißt jetzt nicht, so zu tun, als ob, wie ein Hochstapler vorgibt, reich oder besonders zu sein. Sondern Paulus sagt, das Einssein mit Christus ist Fakt. Wenn ihr glaubt und getauft seid, dann habt ihr Teil am Wesen Jesu und verfügt über alles, was zum gottgefälligen Leben nötig ist. Nun rechnet gefälligst auch damit und setzt das in eure Gleichung ein, sagt er. In Jesus bin ich, wenn ich glaube und getauft bin, tot für die Sünde. Ich muss ihr nicht mehr dienen, gehorchen und unterworfen sein. Ich darf, ich kann, ich soll, ja, ich muss anders leben. Ich kann in jeder schwierigen Frage neu fragen, was würde Jesus tun? Im Einswerden mit Jesu Tod und Auferstehung beginnt für uns ein Weg der Erneuerung in Christus. Gottes Willen zu erkennen und zu tun, vor ihm gerecht und angemessen zu leben, können wir nicht aus eigener Kraft. Das wird uns in Jesus geschenkt. Er hat alles erfüllt und er lässt uns teilhaben an dieser Erfüllung durch seinen Geist. Darüber schreibt Paulus dann in Kapitel 8, wie Gottes Geist uns in Christus lebendig macht, in uns wohnt, uns zu Gottes Kindern macht und treibt, Gottes Willen zu tun. Mit diesem Geist, so schreibt er in Epheser 1, sind wir versiegelt worden. Das heißt, wir tragen an uns das Zeichen der Zugehörigkeit zum heiligen Gott. Und das passt nicht zur Sünde. Aber Achtung, Paulus sagt jetzt nicht, dass wir hinfort sündlos über den Versuchungen des Alltags schweben. Wir können und werden immer wieder fallen. Aber wir müssen nicht mehr in der Sünde leben. Jesus vergibt und Jesus verändert uns. Das beginnt mit unserer Umkehr zu ihm und das durchzieht unseren Alltag, bis wir einmal vor Jesus stehen. Dann, so sagt der erste Johannesbrief, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann wird die Erneuerung vollendet. All dies steckt in der Taufe. In den Wochen, in denen ich mit diesem Text gelebt habe, hat es mir manches Mal geholfen, mir zu sagen, ich bin getauft. Dann, wenn ich angefochten war, frustriert, mutlos, von mir selbst enttäuscht. Ich bin getauft. Wer dies für sich im Glauben annimmt, der erfährt in diesem Bekenntnis das ganze Evangelium. Die Botschaft vom uneingeschränkten Ja Gottes zu uns als Sündern. Die Botschaft vom uneingeschränkten Nein Gottes zur Sünde und die Zusage zur uneingeschränkten Erneuerung durch Gottes Geist. Und darum heißt es in Markus 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Denn er ist eins geworden mit Jesus. Amen.